MB Music Podcast präsentiert. MB Music App. Die neue Schaltzentrale für die MB Music Soundmodule. Viel Spaß beim Reinhören.
Stell dir mal Folgendes vor. Es ist Samstagabend. Der Saal ist richtig voll, so 200 Leute. Und die Stimmung kocht.
Oh ja, der Klassiker.
Genau. Du stehst auf der Bühne, drückst auf Play für den, naja, wichtigsten Song des Abends und anstatt eines fetten, groovenden Basses hörst du plötzlich nur so ein schrilles, endloses MIDI-Fiepen.
Ein absoluter Albtraum für jeden Live-Musiker.
Absolut. Das jagt durch die ganze PA-Anlage und hört einfach nicht mehr auf. Du kriegst Panik, starrst auf dein Equipment. Aber anstatt irgendwie einer klaren Übersicht, hast du dann nur dieses winzige, zweizeilige Taschenrechner-Display aus den 90ern vor dir.
Und gefühlte 30 identische Plastikknöpfe.
Richtig. Du hast keine Ahnung, welchen du jetzt drücken musst, um das Desaster irgendwie zu stoppen. Und die meisten Musiker kennen genau diese Situation. Wir haben heute klanglich absolut brillante Hardware zur Verfügung, richtige Meisterwerke der Ingenieurskunst, aber die Bedienung auf der Bühne ist, naja, oft ein ergonomischer Albtraum.
Ja, das Interface ist oft einfach in der Zeit stehen geblieben.
Genau. Und damit sind wir auch schon ohne Umwege direkt im Kern unserer heutigen Deep Dive-Analyse. Unsere Mission für dich heute. Wir zerlegen die MB Music Pro ab. Wir wollen nämlich herausfinden, wie eine iPad-App dieses gewaltige Usability-Problem löst und so ein schlichtes Stück Hardware in ein modernes, intuitives Werkzeug verwandelt.
Egal, ob du jetzt als Alleinunterhalter auf einer Hochzeit spielst oder wirklich mit einer kompletten Band auf Tour bist.
Exakt. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir direkt mal das wichtigste Grundprinzip von diesem ganzen Ökosystem klären, oder?
Richtig, da gibt es nämlich ein riesiges Missverständnis. Wenn Musiker heutzutage das Wort App hören, dann denken die meisten sofort, okay, das iPad berechnet jetzt den gesamten Sound und meine externe Hardware ist quasi nur noch ein dummer Lautsprecher.
Was ja bei vielen Apps auch genauso ist.
Ja, aber bei der MB Music Pro App ist diese Architektur komplett auf den Kopf gestellt. Das ist wirklich die eiserne Regel hier. Die App ist quasi nur die Oberfläche. Der eigentliche Star, also das Herzstück der ganzen, ja, brachialen Klangerzeugung, das ist das externe MB Music Modul.
Das bedeutet, ohne dieses physische Modul bleibt das ganze System stumm.
Genau. Wobei es da eine klitzekleine, aber extrem spannende Ausnahme gibt, die wir später noch sezieren werden. Aber im Grunde haben wir hier eine radikale Arbeitsteilung. Das Modul ist der leistungsstarke Motor unter der Haube, der diese enormen Audiodatenmengen verarbeitet.
Und die App ist dann, wenn wir bei der Autoanalogie bleiben, sozusagen das Lenkrad.
Das maßgeschneiderte Armaturenbrett und das Lenkrad, genau. Das machte es dem Musiker überhaupt erst möglich, diese ganze rohe Kraft kontrolliert auf die Straße, also auf die Bühne zu bringen.
Okay, das ist ein super Bild. Lass uns das mal aufdröseln. Bevor wir nämlich auf die Bühne gehen und das Lenkrad herumreißen, müssen wir den Motor ja erstmal starten und das Ganze verkabeln.
Ganz wichtiger Punkt, ja.
Die App läuft laut den Dokumenten ja ausschließlich auf dem iPad, richtig? Also keine iPhones als Hauptzentrale, keine Android-Tablets.
Richtig, nur iPad.
Das kompakte MDX-S, die Mittelklasse MBDX und dann dieses Flaggschiff, das MB Pro Max. Und die Verbindung läuft über USB.
Über USB, genau.
Aber da muss ich direkt mal reingrätschen. Denn in der Theorie der Musiktechnik klingt dieses läuft über USB immer nach so einem Plug-and-Play-Paradies. Reinstecken, läuft.
Oh ja, die berühmte Theorie.
In der Praxis ist das aber oft der Moment, wo man graue Haare bekommt. Wenn ich jetzt mein iPad nehme, ein Standardkabel in das Modul stecke und loslegen will, was passiert dann?
Dann passiert in den meisten Fällen absolut gar nichts.
Gar nichts.
Du bleibst komplett im Dunkeln. Und das ist eine entscheidende technische Hürde, die aus der Dokumentation sehr deutlich hervorgeht und, naja, die oft missverstanden wird. Für diese Modelle, MBXS und MBDX, ist ein aktiver USB-Hub wirklich zwingend vorgeschrieben.
Und aktiv bedeutet hier, dass dieser Hub ein eigenes Netzteil haben muss, das an der Steckdose hängt.
Ganz genau. Ein einfacher passiver Verteiler reicht da definitiv nicht.
Aber warum dieser Zwang? Das verstehe ich nicht ganz. Das iPad hat doch einen ziemlich großen eigenen Akku und gibt über den USB-C-Port auch Strom aus. Reicht das nicht für so ein paar simple MIDI-Signale?
Das ist ein extrem weit verbreiteter Irrtum. Es geht hier nämlich nicht nur um ein paar einfache Signale. Apple drosselt die Stromausgabe des iPad-Ports extrem aggressiv, und zwar auf Hardware-Ebene. Einfach, um die Batterie zu schonen.
Ah, okay.
Wenn du nun so ein hochkomplexes Soundmodul anschließt, das für seine interne MIDI-Kommunikation und auch für die Stabilität der Schnittstelle plötzlich richtige Leistungsspitzen abruft, dann zieht das schlichtweg mehr Milliampere, als das iPad überhaupt erlaubt.
Und dann sagt das iPad einfach nein.
Das iOS-Betriebssystem registriert das als Gefahr und schaltet den Port sofort tot. Bäm, aus. Der aktive Hub fungiert also als, ja, als essentieller Strompuffer. Der übernimmt die Last, sodass das iPad wirklich nur noch die reinen Daten senden und empfangen muss.
Okay, das macht absolut Sinn. Und beim großen Pro Max-Modell?
Da ist dieser Hub zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber er wird für die Bühnenstabilität wirklich dringend empfohlen.
Verstehe. Das iPad schützt sich also quasi selbst vor der Hardware. Aber was ist eigentlich mit Leuten, die gar kein topaktuelles iPad mit USB-C besitzen? Ich meine, in der Musikerszene nutzen ganz viele oft noch so ältere iPads mit dem klassischen Lightning-Anschluss als reine Bühnentablets. Sind die von diesem System jetzt komplett ausgeschlossen?
Überhaupt nicht. Aber der Signalweg wird ein kleines bisschen komplexer. Diese Nutzer brauchen nämlich zwingend den originalen Apple-Kamera-Adapter.
Ach, dieses weiße Dongle-Ding.
Genau. Und zwar spezifisch die Version, die auch einen eigenen Stromanschluss hat. Und erst an diesen Adapter kommt dann der aktive USB-Hub dran. Das ist deshalb so unfassbar wichtig zu betonen, weil die App sehr unerbittlich reagiert, wenn die Hardware-Kommunikation nicht hundertprozentig stimmt.
Also wenn das Modul nicht sauber erkannt wird, weil ich vielleicht ein passives Kabel nutze.
Richtig. Dann verweigert die App zwar nicht komplett den Start, aber sie bootet in einen sogenannten Demo-Modus.
Ein Demo-Modus. Das heißt, ich kann mich da munter durch die Menüs wischen, aber die Kiste gibt keinen einzigen Ton von sich, weil die App merkt, hey, der Motor fehlt.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Es ist im Grunde ein reines Schaufenster für die Benutzeroberfläche. Du kannst dir da zwar anschauen, wie die Setlisten aufgebaut sind, aber da der Motor für die eigentliche Klangerzeugung physisch ja gar nicht erreicht wird, bleiben alle MIDI-basierten Songs komplett stumm.
Krass. Geht da gar kein Ton?
Naja, die App erlaubt im Demo-Modus zwar ausnahmsweise, dass normale MP3-Dateien über die internen, kleinen iPad-Lautsprecher abgespielt werden, aber selbst diese stoppen dann nach etwa 20 Sekunden.
Also wirklich nur zum Reinschnuppern.
Absolut. Es ist eine reine Diagnostik- und Ausprobierebene. Wer auf die Bühne will, der muss diese eiserne Regel der Stromversorgung respektieren. Da führt kein Weg dran vorbei.
Gut, Motor läuft also, die Verkabelung mit dem aktiven Hub liefert stabilen Strom. Damit haben wir das Hardwell-Nadelöhr erfolgreich passiert. Lass uns jetzt mal auf den ersten richtig großen Use Case schauen. Den Live-Einsatz für Solokünstler und Alleinunterhalter.
Oh ja, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe.
Eben. Das sind Leute, die oft so 3 Stunden am Stück performen. Da muss wirklich jeder Handgriff sitzen. Blind. Die App bietet dafür eine sogenannte Library an. Auf den ersten Blick sieht das im Handbuch aus wie eine, naja, eine ganz normale Dateiverwaltung. Aber da steckt deutlich mehr dahinter, oder?
Oh ja, die Library löst nämlich das wohl nervenaufreibendste Problem von Solomusikern überhaupt. Den Formatkrieg.
Formatkrieg?
Genau. Bisher musstest du auf der Bühne oft richtig mental umschalten. Song 1 ist vielleicht ein komplexes MIDI-File, also gehst du brav ins Menü A an deinem Keyboard. Song 2 ist dann aber ein Audio-Playback im MP3-Format. Dafür brauchst du plötzlich Gerät B oder einen anderen Modus.
Und Song 3 spiele ich vielleicht komplett live mit einer automatischen Begleitautomatik?
Richtig, mit den sogenannten Styles. Und die Pro-App zwingt all diese völlig unterschiedlichen Welten jetzt in eine einzige homogene Oberfläche. Du baust dir eine Setliste, in der ein MP3 nahtlos auf ein MIDI-File folgt und dann direkt auf einen Style.
Das klingt nach einer massiven Erleichterung. Und das alles wird automatisch über die iCloud synchronisiert, habe ich gelesen. Wobei ich mir da denke, okay, iCloud Sync klingt auf dem Papier ganz nett für Backups, aber wie rettet mir das im realen Musikerleben wirklich den Abend auf der Bühne?
Stell dir genau das Szenario von unserem Intro vor. Aber diesmal ist es kein schriller MIDI-Kon, sondern einfach Schwerkraft.
Oh nein.
Doch, du baust beim Soundcheck dein Equipment auf, bleibst unglücklich am Kabel hängen und das iPad knallt direkt auf den harten Bühnenboden. Das Display zersplittert komplett, das Gerät ist tot.
Und früher hieß das dann einfach Gig-Absagen, einpacken, Gage abschreiben.
Exakt. Aber mit dieser neuen Architektur leiste dir einfach das iPad vom Barkeeper oder von irgendeinem Gast. Du lädst die kostenlose App herunter, loggst dich kurz mit deiner Apple-ID ein und in dem Moment, wo das iPad das WLAN der Location findet, zieht es sich deine gesamte Konfiguration aus der iCloud.
Ernsthaft? Alles?
Alles. Deine Setlisten, deine fein abgestimmten 16-Kanal-Mixe, deine komplexen Routing-Einstellungen, alles ist innerhalb von 2 Minuten exakt so wieder da, wie du es zu Hause programmiert hast. Du steckst das USB-Kabel um und die Show beginnt pünktlich.
Wow, das ist tatsächlich ein echter Lebensretter. Du hast ja gerade schon kurz das 16-Kanal-Mischpult erwähnt. Das bedeutet, wenn ich ein MIDI-File lade, habe ich da wirklich vollen Zugriff auf alle Einzelspuren? Ich kann dem Bassisten mehr Lautstärke geben oder so eine nervige Trompete einfach stumm schalten?
Vollkommen. Du bist überhaupt nicht mehr an diesen starren Mix der originalen Datei gebunden. Du öffnest einfach den MIDI-Player in der App, hast da 16 digitale Fader direkt vor dir und kannst sogar Instrumente im laufenden Betrieb gegen völlig andere Sounds aus dem Modul austauschen.
Und das speichere ich dann ab?
Ja, du speicherst den perfekten Mix direkt für diesen einen speziellen Song in deiner Setliste.
So viel Kontrolle ist natürlich fantastisch. Aber da meldet sich bei mir direkt wieder der Skeptiker. Wir reden hier schließlich von einer echten Bühne. Wir reden von schummrigem Licht, von Nebelmaschinen, von total schwitzigen Händen und massivem Adrenalin.
Ich ahne, worauf du hinaus willst.
Naja, ist ein hochempfindlicher Glas-Touchscreen da nicht das denkbar schlechteste Interface überhaupt? Ich meine, wenn ich beim Singen irgendwie wild gestikuliere, versehentlich auf das iPad patsche und den Masterfader auf Null ziehe, stoppt dann sofort die gesamte Show?
Das ist eine super berechtigte Frage. Und diese Skepsis teilst du mit wirklich vielen Hardware-Puristen. Die Entwickler mussten genau dieses Problem natürlich lösen. Und die Antwort darauf ist die sogenannte Bühnensperre.
Bühnensperre? Wie funktioniert das?
Sobald du deine Setliste geladen hast und der Song läuft, tippst du einfach auf ein kleines Schloss-Symbol oben in der App. Das System verlangt daraufhin eine 4-stellige PIN und versetzt das iPad sofort in einen abgedunkelten Bildschirmschoner-Modus.
Ah. Aber die Audiospuren laufen im Hintergrund weiter.
Genau. Die Audio- und MIDI-Threads im Hintergrund erhalten höchste Priorität vom Betriebssystem, während diese ganze Touch-Eingabe auf dem Glas komplett deaktiviert wird.
Das heißt, ich bin sicher?
Absolut. Du kannst mit einem nassen Handtuch über das Display wischen oder aus Versehen voll dagegen stoßen. Die Musik spielt völlig unbeeindruckt weiter. Niemand kann das Playback stoppen, keinen Mix verstellen und auch keinen falschen Song starten, bis diese PIN wieder eingegeben wurde.
Okay. Das gibt dieser doch sehr anfälligen Touch-Technologie endlich die Robustheit von echten physischen Hardware-Tasten. Das beruhigt die Nerven schon mal enorm.
Ja, das war auch den Entwicklern extrem wichtig.
Aber wir haben vorhin über dieses absolute Horrorszenario gesprochen, dieser endlose MIDI-Hänger. Irgendein Datenpaket verschluckt sich im Kabel und plötzlich bleibt dieser eine hohe Ton einfach hängen. Davor schützt mich ja diese Bühnensperre auch nicht, oder?
Nein, dafür gibt es dann das absolute Notfallwerkzeug, den Panikknopf.
Ein Panikknopf.
Genauso heißt das intern oft. Das ist ein sehr prominent platziertes Warnsymbol in der App. Wenn so ein MIDI-Hänger passiert, musst du eben nicht mehr anfangen, panisch Kabel zu ziehen oder das ganze Modul neu zu starten.
Was ja ewig dauert live.
Richtig. Ein einziger Tipp auf diesen Panikknopf und die App sendet sofort einen universellen All Notes Off-Befehl. Und zwar auf allen 16 MIDI-Kanälen gleichzeitig direkt an das Modul.
Wow. Und dann?
Das zwingt die Hardware, sofort jeden einzelnen Klangerzeuger stumm zu schalten. Es herrscht in Millisekunden absolute Ruhe und du kannst den Song dann ganz sauber neu anstarten.
Okay, das ist genial. Damit haben wir das Chaos für den Solokünstler jetzt also erfolgreich gezähmt. Das System favorisiert ganz klar absolute Stabilität und Sicherheit auf der Bühne.
Definitiv.
Aber Musik ist ja selten ein reiner Solosport, oder? Wie skaliert diese ganze Architektur denn eigentlich, wenn wir den Alleinunterhalter jetzt mal von der Bühne nehmen und da eine komplette 5-köpfige Band hinstellen?
Und hier, das kann ich schon mal sagen, wird es wirklich interessant. Denn die App löst hier ein Problem, das mich persönlich schon immer extrem genervt hat, wenn ich Livebands sehe.
Du spielst auf das klassische Zettelchaos an, richtig? Genau. Wer kennt sie nicht, diese dicken, total abgegriffenen Leitsordner auf diesen wackeligen Notenständern, die dem Sänger bei jedem kleinen Windstoß ins Gesicht flattern.
Oder die im Dunkeln mit so winzigen Klemmlampen mühsam angeleuchtet werden müssen.
Furchtbar. Wie wirft die Pro-App das jetzt über Bord?
Durch sogenanntes WLAN-basiertes Songtext-Streaming.
Okay. Wie läuft das ab?
Wenn du als Keyboarder einen MIDI-File oder ein MP3 abspielst, das sogenannte Karaoke-Textdaten enthält, dann laufen diese Texte ja ohnehin schon auf deinem iPad mit. Die App liest einfach die Zeitstempel der Datei und scrollt den Text immer passend zur Musik.
Das kenne ich, das ist Standard.
Genau. Aber der Clou ist nun eine Funktion namens Lyrik-Spiegel. Wenn du die in den Einstellungen aktivierst, verwandelt sich dein iPad plötzlich in einen lokalen Server für den kompletten Rest der Band.
Warte mal, das heißt aber doch nicht, dass ich jetzt für jedes Bandmitglied ein eigenes teures iPad kaufen muss, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die anderen Bandmitglieder ziehen einfach ihre ganz privaten iPhones aus der Hosentasche. Diese iPhones fungieren dann als intelligente Zweitbildschirme. Bis zu 7 iPhones können da gleichzeitig gekoppelt werden.
Krass, 7 Stück?
Ja.
Ein Sänger, 2 Background-Sänger, Bassist, Gitarrist, wen auch immer. Alle können integriert werden.
Wahnsinn. Aber da muss ich sofort wieder die Hand heben und den Skeptiker spielen. Ich kenne nämlich die WLAN-Netzwerke in so typischen Live-Clubs.
Oh ja?
Die sind notorisch überlastet, stürzen andauernd ab oder der Wirt hat das Passwort mal wieder vergessen. Vertraue ich wirklich dem Club-WLAN meine gesamten Songtexte für den Abend an? Ich meine, wenn das Internet da wegbricht, steht meine Band komplett ohne Text da. Ein extrem wichtiger Punkt. Und genau das macht den Unterschied zwischen so einer kleinen Spielerei und einem echten Profi-Werkzeug aus. Die Antwort lautet nämlich, das System braucht überhaupt kein Internet.
Kein Internet? Wie dann? WLAN?
Das iPad und die iPhones müssen sich nur im selben lokalen Netzwerk befinden. Du kannst dir einfach für 20 Euro einen winzigen Reiserouter auf die Bühne stellen. Der muss gar nicht mit dem Internet verbunden sein. Der steckt nur in der Steckdose und spannt ein lokales Netz auf.
Ah, okay.
Das iPad funkt dann in dieses Netz, die iPhones klinken sich ein und das war's. Ein absolut geschlossenes, autarkes System, das völlig unabhängig von der Infrastruktur des Clubs läuft.
Das ist wirklich clever. Und dann spiegelt das iPad einfach seinen Bildschirm per Videostream auf die ganzen iPhones?
Eben nicht. Und das ist technisch gesehen der absolut genialste Aspekt daran. Würde das iPad nämlich 7 Videostreams gleichzeitig berechnen und über das WLAN schicken, würde dieses kleine Netzwerk sofort kollabieren.
Stimmt, die Latenz wäre furchtbar.
Genau. Die App sendet stattdessen nur winzige Textdatenpakete und die dazugehörigen Zeitstempel. Das Rendering, also das grafische Darstellen der Buchstaben auf dem Display, das übernimmt der Prozessor im jeweiligen iPhone selbst.
Wow, das spart natürlich enorm Bandbreite. Hat das denn noch andere Vorteile, außer dass es das Netz schont?
Ja, und was für welche? Es ermöglicht absolute Individualisierung. Da jedes iPhone den Text ja selbst berechnet, kann jeder Musiker seine Ansicht komplett frei anpassen.
Was heißt das in der Praxis?
Stell dir den Frontsänger vor. Der rennt 3 Meter vom Mikrofonständer entfernt über die Bühne und schaut nur gelegentlich mal aus den Augenwinkeln auf sein iPhone. Der braucht vielleicht eine gigantische grellgelbe Schrift auf schwarzem Grund.
Macht Sinn.
Der Background-Sänger im schummrigen Hintergrund hingegen verfolgt vielleicht eine ganz kleine, dezente weiße Schrift, einfach um nicht vom Display geblendet zu werden. Jeder stellt sich auf seinem eigenen Gerät die Schriftgröße und das Farbschema individuell ein.
Und trotzdem sind alle an der gleichen Stelle im Song.
Genau. Das System synchronisiert nur den Takt und den Text. Jeder sieht das Setup, das er für sich braucht, aber alle sind musikalisch absolut synchron.
Eine unfassbar elegante Lösung. Wir haben jetzt also eine Bühne, die durch absolute Kontrolle und Stabilität geprägt ist, oder? Die Bühnensperre riegelt das iPad sicher ab. Das lokale WLAN hält die ganze Band auf Kurs. Aber was passiert eigentlich, wenn wir diese doch sehr starre Konzertumgebung jetzt mal verlassen und ins Wohnzimmer der Soundbastler gehen?
Da öffnet sich eine ganz neue Welt.
Wenn ich mir das Handbuch so ansehe, entdecke ich dann nämlich unter den Einstellungen einen Menüpunkt, der experimentell heißt. In Großbuchstaben. Und da stehen Dinge drin, die als Beta oder Vorschau markiert sind. Da frage ich mich ernsthaft, wir haben doch gerade Minuten damit verbracht, zu erklären, wie unfassbar wichtig Zuverlässigkeit auf der Bühne ist. Warum baut ein Entwickler unfertige, experimentelle Funktionen in eine Lives-App für Profimusiker ein? Ist das nicht ein gewaltiges Risiko?
Wenn man diese Funktionen standardmäßig für alle aktivieren würde, ja, absolut. Aber das ist hier eine bewusste Designphilosophie. Es ist ein reines Opt-in-System.
Das heißt, ich muss es aktiv einschalten.
Genau. Wer am Wochenende 300 Gäste bei einer Gala unterhalten muss und keinen Stress will, der lässt diesen Schalter einfach aus und genießt 100% Stabilität. Aber Musiker sind im Herzen ja oft richtige Tüftler. Die Entwickler wollen hier ein lebendes Ökosystem schaffen. Indem sie diese Beta-Funktionen in so einem abgegrenzten Bereich freigeben, laden sie die Community quasi ein, an der Zukunft des Instruments mitzuwirken.
Verstehe. Was finde ich denn in diesem Labor, wenn ich mich traue, den Schalter umzulegen? Was gibt's da Spannendes?
Zwei sehr mächtige Werkzeuge dort sind der Arranger und der Creator. Der Arranger richtet sich vor allem an Keyboarder, die gerne spontan spielen. Du greifst auf deiner Tastatur zum Beispiel einfach einen C-Dur-Akkord und die App generiert in Echtzeit, basierend auf Standard-Yamaha-Styles, eine komplette Begleitband.
Einfach so?
Ja. Sie berechnet Intro, Bassläufe, Schlagzeugfills und sogar das Ending, alles während du spielst.
Und der Creator?
Der Creator hingegen ist ein absolutes Paradies für Sounddesigner. Hier kannst du aus bis zu 4 verschiedenen Zonen deine eigenen komplexen Klanglandschaften zusammenbauen, die Tastatur extrem fein splitten und Effekte darüber legen. Aber Achtung, hier kommt eine wichtige Einschränkung ins Spiel.
Lass mich raten, nicht jeder Motor ist stark genug für diese Experimente.
Ernst genau. Die Dokumentation weist explizit darauf hin, dass bestimmte Beta-Features irgendwann an die Hardware-Grenzen der kleineren Module stoßen. Ein super Beispiel dafür ist die Performance-Bank.
Was macht die?
Das ist eine Funktion für sehr abrupte, wahnsinnig schnelle Klangwechsel mitten im Song. Das erfordert intern enorm viel Zwischenspeicher. Und das kleinste Modul, das MBXS, das hat diese Ressourcen schlichtweg nicht. Daher ist die Performance-Bank dort einfach nicht verfügbar.
Ah, okay.
Das ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die physikalische Realität der Hardware diktiert, was die Softwareoberfläche auf dem iPad überhaupt anbieten darf.
Das leuchtet ein. Aber das eigentliche Highlight, also der absolute Deep Dive in diesem Beta-Bereich, ist für mich die brandneue Synth Zone. Wenn ich die Notizen dazu richtig lese, werfen die Entwickler hier nämlich plötzlich ihre eigene Kernphilosophie komplett über Bord, oder?
Das tun sie. Sie brechen hier mit voller Absicht diese eine eiserne Regel, die wir in der allerersten Minute dieses Deep Dives etabliert haben.
Die Regel war ja: Das Modul macht den Ton und das iPad ist nur eine stumme Fernbedienung.
Richtig. Aber in dieser Synth-Zone dreht sich die Welt plötzlich um. Aktivierst du diesen Bereich, erzeugt das iPad selbst Klänge.
Echt jetzt?
Ja, es mutiert von der reinen Steuerzentrale zu einem vollwertigen, eigenständigen Synthesizer, der parallel zum externen Hardware-Modul läuft.
Warte mal. Wie muss ich mir das denn klanglich vorstellen? Ich drücke eine Taste auf meinem Keyboard und der Ton kommt dann aus zwei völlig verschiedenen Welten?
Ganz genau so ist es. Du könntest zum Beispiel im Creator einen Tastatursplit einrichten. In der linken Hand spielst du einen warmen akustischen Kontrabass. Dieser Klang wird ganz traditionell von den Chips unten in deinem MB Music Modul berechnet. Aber in der rechten Hand spielst du einen richtig aggressiven, modernen Synthesizer-Lied.
Und der kommt aus dem iPad.
Dieser Sound kommt nicht aus dem Modul, sondern wird direkt vom Prozessor deines iPads in Echtzeit berechnet. Die App bringt dafür eigene interne Klänge mit. Aber es geht noch viel weiter. Sie öffnet sich für sogenannte AU-Plugins.
Was bedeutet das für mich?
Das bedeutet, du kannst kompatible Instrumenten-Apps von völlig anderen Drittanbietern im App Store kaufen und diese dann direkt in die MB Music Pro App einbinden. Das iPad verwaltet das alles gleichzeitig.
Okay, Wahnsinn. Das sprengt die Grenzen des Systems natürlich gewaltig. Aber da sehe ich direkt ein logistisches Problem. Wenn der Bass jetzt physisch unten aus der Hardware-Box kommt und der Lead-Synth oben im iPad berechnet wird, dann fliegen diese Audiosignale doch nicht magisch durch das USB-Kabel zusammen in meine Lautsprecher, oder?
Exzellent mitgedacht. Genau das ist die physikalische Hürde der Synth-Zone, über die viele im ersten Moment stolpern. Das Audiosignal des iPads wird nämlich nicht über das USB-Kabel zurück ins Modul geschickt.
Wusste ich's doch.
Der Synth-Ton entsteht im iPad und will auch dort wieder raus. Das bedeutet, du musst physisch ein zusätzliches Audiokabel aus dem Kopfhörer- oder Audioausgang des iPads ziehen und dieses Kabel separat in dein Mischpult auf der Bühne führen.
Verstehe.
Dort mischst du dann ganz analog das Signal des Hardware-Moduls mit dem Signal des iPad-Synthesizers zusammen.
Das ist also der Preis für diese Flexibilität. Ein Audiokabel mehr auf der Bühne. Aber hey, wenn ich mir anschaue, was man im Gegenzug alles bekommt, ist das ein ziemlich fairer Deal.
Auf jeden Fall.
Was mich am meisten überrascht, ist die Philosophie hinter all dem. Wir reden hier über extrem komplexe MIDI-Routings, lokales WLAN-Streaming für die Band, Cloud-Synchronisation und sogar die Einbindung von Drittanbieter-Plugins. Wenn ich mich auf dem heutigen Softwaremarkt mal so umsehe, bedeutet ein solches Feature-Set doch normalerweise eins: ein teures Monatsabo, ständiger Online-Zwang, um irgendwelche Lizenzen zu prüfen und ein System, das dich eiskalt aussperrt, wenn du mal das Passwort vergisst.
Und genau das ist der erfrischende Kontrapunkt dieser App. All diese Funktionen, wirklich vom 16-Kanal-Mixer bis hin zum Songtext-Streaming auf die iPhones, sind komplett kostenlos.
Keine versteckten Kosten.
Nein, die App erfordert nicht mal einen Account, es gibt keinen erzwungenen Login und sie funktioniert, wie wir beim WLAN ja schon gesehen haben, zu 100% offline.
Das ist ein enormer Respekt gegenüber dem Musiker, der ja oft in so Kellern oder Clubs ganz ohne jeden Handyempfang arbeiten muss.
Absolut. Und wenn man beim Basteln in diesem Labor doch mal an eine Grenze stößt, sei es jetzt beim Routing der Synth-Zones oder der Verkabelung des USB-Hubs, versteckt sich die Firma nicht hinter einer anonymen Hotline. Es gibt eine direkte E-Mail-Adresse. info@mbmusicps.de.
Okay, also info@mbmusic.ps.
Genau. Das ist ein direkter Draht zu den Leuten, die den Code geschrieben haben.
Puh. Lass uns das alles mal bündeln. Wir sind heute wirklich tief eingetaucht. Von den Tücken der USB-Stromversorgung über die clevere Architektur der Bühnensperre bis hin zum eigenen lokalen Netzwerk für die Band.
Eine wilde Reise.
Definitiv. Wenn man das große Ganze betrachtet, demokratisiert diese MB Music Pro App komplexe Hardware. Sie nimmt diese immense Leistung, die in diesen schwarzen Modulkästen schlummert, und macht sie, ja, menschlich bedienbar. Dem Alleinunterhalter gibt sie endlich die Sicherheit zurück, dass sein Playback nicht durch einen falschen Fingertipp stirbt. Einer ganzen Band erspart sie das Notenständer-Chaos durch die intelligente Nutzung von iPhones. Und dem Soundtüftler öffnet sie mit dieser Synth-Zone eine Tür, um Hardware und Software zu verschmelzen. Und das alles ohne monatliche Abo-Gebühren.
Genau das ist die Magie dieses Setups.
Also was bedeutet das alles? Das bringt mich nämlich noch zu einem Gedanken, den du, der uns gerade zuhört, vielleicht einfach mal mit in den Proberaum nehmen kannst. Wir haben anfangs etabliert, dass das iPad nur das Armaturenbrett für den eigentlichen Motor des Moduls ist. Aber wir haben ja auch gesehen, wie stark diese Grenzen inzwischen verschwimmen. Die App merkt sich deine Setlist, sie routet deine Band. Mit der Synth-Zone beginnt das iPad sogar selbst als Instrument aufzutreten. Wenn unsere Alltagsgeräte zunehmend nicht nur als Bildschirm, sondern als eigentliches Gehirn, als Gedächtnis und als musikalische Zentrale für externe Hardware dienen, werden physische Instrumente in der nahen Zukunft dann vielleicht nur noch völlig stumme, charakterlose Klangmotoren sein? Werden wir Hardware-Tasten kaufen, die irgendwo im Rack versteckt verschwinden und erst dann ihre eigentliche Persönlichkeit, ihren Workflow und ihre musikalische Seele erhalten, wenn wir die passende Software auf unserem Tablet starten? Ist das Instrument der Zukunft vielleicht gar nicht mehr die Box, aus der der Ton kommt, sondern ausschließlich die App, durch die wir sie bedienen? Ein ziemlich provokanter Gedanke für alle, die an der Schnittstelle von Technologie und Kunst arbeiten. Ich danke meinem großartigen Experten für das unermüdliche Erklären dieser wirklich tiefen technischen Zusammenhänge.
Sehr gerne. Es war mir ein Fest.
Und vor allem danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns durch dieses Labyrinth aus MIDI-Daten und WLAN-Netzen zu graben. Bis zur nächsten Deep-Dive-Analyse.